Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Grüß euch zum Update-Podcast an diesem Freitag. Ja, die sind süß und die sind niedlich, aber das, was dahinter steckt, das ist ganz schön berechnend und teuer. Panda-Diplomatie. China verleiht Panda-Bären international, wie im Fall des Berliner Zoos, kostet 1 Million Euro Leihgebühr im Jahr und knüpft das dann auch wieder an Forderungen. Welche das genau sind und wie China da vorgeht, das klären wir heute. Wir sprechen auch über Plastiktüten, denn Bundesumweltministerin Svenja Schulze, die hat heute was auf den Weg gebracht.
Ich habe heute das Verbot von Plastiktüten auf den Weg gebracht, weil es mir wirklich ernst ist mit dem Ausstieg aus dieser Wegwerfmentalität.
Wir schauen uns an, wie dieses Verbot genau aussieht. Und wenn man in der Familie oder im Freundeskreis vielleicht jemanden hat, der politisch eine extreme Position hat und die dann auch noch im Gespräch fallen lässt, was macht man dann? Man bricht vielleicht das Gespräch ab. Nein, sagt die Familienpsychologin Valeska Riedl.
Familie betrachte ich als ein kleines System, quasi ein Mikrokosmos, in dem etwas abläuft, was wir auch im großen System, im Makrokosmos, also in der Gesellschaft haben. In dem Moment, wo die verschiedenen Positionen, Parteien, Lager aufhören, miteinander zu sprechen, haben wir den Beginn von Eskalation.
Wie sieht dann ein sinnvolles und gutes Gespräch untereinander aus? Auch das klären wir heute in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Sie sind jetzt zwar da, Ihnen geht's gut, aber Sie haben noch keinen Namen. Das passiert natürlich auch bei Kindern von uns Menschen. Da muss man bei Neugeborenen erst so ein paar Tage später dem Standesamt die Namen sagen. Aber das passiert auch in der Tierwelt und bei Tierkindern. Im Berliner Zoo sind ja diese Woche die beiden Zwillingspandas auf die Welt gekommen. Der Aktivist Joshua Wong aus Hongkong, der hat den Berliner Zoo aufgefordert, die Panda-Babys Demokratie und Freiheit zu nennen. Das wäre sehr spannend, weil die Pandas natürlich irgendwann auch zurück nach China kommen. Und die Bild-Zeitung nennt den Nachwuchs Hong und Kong. Also ist politisch tatsächlich ein bisschen Druck drin in der Sache, oder Verena?
Auf jeden Fall. Und das, während Angela Merkel ja gerade auf Staatsbesuch in China ist. Ob sie nun diese Panda-Namen-Debatte dazu gebracht hat, heute bei der Pressekonferenz sich für politische Lösungen des Konflikts in Hongkong ohne Gewalt einzusetzen, ist natürlich fraglich. Aber es zeigt schön einmal mehr, Panda-Bären sind eine ziemlich politische Angelegenheit.
Weil China da in Sachen Pandas den Daumen drauf hat, oder?
Ja, genau. Also der chinesische Staat mit den Panda-Bären belohnt ja andere Staaten auf diese Weise, mit denen man zum Beispiel gute Geschäfte und gute Beziehungen aufgebaut hat oder aufbauen will. Alle Panda-Bären in Zoos in der ganzen Welt stammen aus China. Sie werden nur verliehen, bleiben chinesisches Eigentum. Das gleiche gilt für den Nachwuchs, hast du gesagt. Die gehen in der Regel dann auch nach ein paar Jahren wieder zurück. Das Ganze nennt sich tatsächlich Panda-Diplomatie, was auch deshalb so gut funktioniert, weil Pandas einfach immer noch als Attraktion und Besuchermagnet für Zoos gelten. Das kostet die Zoos aber auch wirklich sehr viel Geld. In der Regel machen die so für ein Pärchen im Jahr um die 1 Million Dollar locker an
das
Miete.
Ja.
Der Zoo Berlin gibt auf seiner Internetseite an, er würde pro Jahr und pro Bär 400.000 Euro bezahlen, also 800.000 insgesamt. Dazu kommen aber noch hohe Futterkosten für den Bambus, den die Viecher fressen. Außerdem musste das ganze Gehege ganz doll ausgebaut werden. Das war auch sehr teuer. Und für den Nachwuchs fallen auch wohl nochmal extra Leihgebühren an.
Bei diesen ganzen Kosten und bei dieser Panda-Diplomatie, dann stehen die Chancen wahrscheinlich schlecht, oder? Dass die Viecher am Ende Freiheit und Demokratie oder Hong und Kong heißen werden.
Ja, das
oder?
Ist so gut wie ausgeschlossen. Also der Berliner Zoo sagt, dass er gemeinsam mit den chinesischen Vertretern passende Namen für die beiden Neuberliner auswählen wird. Im Moment ist ja auch noch gar nicht klar, was die für ein Geschlecht haben, die beiden kleinen Bärchen. Und so ist es wohl auch üblich gewesen in anderen Zoos mit Panda-Nachwuchs in Atlanta zum Beispiel oder Washington DC in den USA oder im Wiener Tierpark Schönbrunn. Da wurden vorab Namenslisten abgesprochen mit chinesischen Vertretern und über Namen von diesen Listen dürfen dann manchmal Leute online abstimmen. Also da wird nichts China-Kritisches dabei sein.
Und deswegen sind die Namen auch eher süß von diesen erwachsenen Bären. Also ich meine, Meng Meng, der Name der Panda-Dame in Berlin, der bedeutet Träumchen. Ne?
Genau, oder? Genau. Und Yao King heißt Schätzchen, also das Männchen. Passt natürlich dazu, dass China mit seiner Panda-Diplomatie auch so ein nettes, sympathisches Bild in die Welt tragen will von sich. Allerdings gab es auch schon mal mit süßen Namen oder mit netten Namen diplomatische Verwicklungen wegen der Panda-Bären, die von China an Taiwan gehen sollten. Wie die China-Expertin Marek Ohlberg vom Mercator-Institut der der Süddeutschen Zeitung erzählt hat. Also die Namen des Panda-Pärchens, was damals nach Taiwan gehen sollte, hießen nämlich zusammengenommen so viel wie Einheit. Mhm. China sieht Taiwan ja als abtrünnige Provinz, die eigentlich zur Volksrepublik gehört. Und das fand die damalige Regierung Taiwans aber nicht richtig witzig mit diesem Einheitsnamen, weil sie China-kritisch eingestellt war und hat dann tatsächlich damals die Panda-Bären abgelehnt.
Mhm. Wir halten fest, Panda-Bären sind politisch, wenn sie ausgeliehen werden. Und das kann sich dann durchaus auch mal in den Namensvorschlägen widerspiegeln.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Was hat denn heute unsere Umweltministerin Svenja Schulze gemacht?
Ich habe heute das Verbot von Plastiktüten auf den Weg gebracht, weil es mir wirklich ernst ist mit dem Ausstieg aus dieser Wegwerfmentalität.
Und da klingt Svenja Schulze ganz schön kämpferisch, während sie das gesagt hat. Sie will Plastiktüten im Handel verbieten, allerdings nicht alle. Matthias Wurms aus unserer Nachrichtenredaktion ist jetzt bei mir. Was genau plant denn die Ministerin da?
Ab dem kommenden Jahr soll es diese typischen Einmaltüten an der Kasse nicht mehr geben. Der Handel kriegt dann noch ein halbes Jahr, um die Restbestände loszuwerden. Dann sollen diese Tüten verboten sein. Und wer sich nicht dran hält, dem sollen bis zu 100.000 Euro Bußgeld drohen. Das ist der Plan. Der muss jetzt allerdings erstmal mit den anderen Ministerien abgestimmt werden und dann auch noch durch den Bundestag. Mhm,
aber es gibt doch schon eigentlich seit wie lange diese Regelung, dass Plastiktüten nicht mehr umsonst sein dürfen? Hat die nichts genützt?
Doch, hat sie. Das gilt seit 3 Jahren. Zwar freiwillig, aber seitdem ist die Zahl der neuen Tüten tatsächlich um 2/3 zurückgegangen. Damit hat Deutschland die Vorgaben der EU auch übererfüllt. Und der Handel sagt jetzt, wenn jetzt ein Verbot kommt, dann ist das ein Vertrauensbruch. Die Ministerin sagt dagegen, es sind eben immer noch etwa 20 Plastiktüten pro Kopf und Jahr. Und das sei eben nicht nötig. Es gibt schließlich Beutel, die man mehrmals verwenden kann. Und das Verbot soll übrigens auch für angeblich biologisch abbaubare Plastiktüten gelten, die nennen Schulze, genau wie Umweltschutzorganisationen, eine Mogelpackung, weil sie eben nicht verrotten wie echter Biomüll. Ausgenommen sind dagegen diese stabilen Taschen, die viele Supermärkte inzwischen anbieten.
Was ist denn mit diesen kleinen Beutelchen an der Gemüsetheke?
Ja, die bleiben auch. Und zwar, weil Schulze vermutlich zu Recht befürchtet, dass sonst noch mehr Plastikverpackungen in den Handel kommen.
Wenn wir die verbieten würden, dann würde noch mehr Obst und Gemüse eingeschweißt, portioniert in den Handel kommen. Also wir würden das Gegenteil damit erreichen. Das wäre nicht weniger, sondern mehr Plastik. Das will ich nicht.
Nee, und Schulze hofft stattdessen, dass wir eben auch unser Obst und Gemüse häufiger in Netze packen, die wir dann wiederverwenden. Wobei im Moment eher der Trend ist, seinen ganzen Einkauf in diese kostenlosen Beutel zu stopfen. Und der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki hält deswegen auch den ganzen Vorschlag von heute für ziemlichen Quatsch.
Wenn man Plastik verbieten will, dann konsequent. Zu sagen, wir dürfen das Gemüse weiter einpacken in kleine Plastiktüten, aber mit großen Plastiktüten das Gemüse nicht aus dem Laden tragen, ist ein bisschen kindisch.
So, die Grünen und die meisten Umweltverbände gehen nicht ganz so weit, aber die sagen auch, bisher ist das bloß Symbolpolitik. Schulze hat zwar recht damit, dass wir weg müssen von der Wegwerfmentalität, aber dazu reicht es eben nicht, ein paar Tüten aus dem Verkehr zu ziehen, meint zum Beispiel Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter.
Wir haben solch gigantische Mengen von Verpackungsplastik, dass man da deutlich mehr machen muss. Wir brauchen eine Gesamtstrategie zur Reduktion von Plastikmüll.
Tja, Plastiktüten sind natürlich auch ein großes Problem für die Meere.
Ja, stimmt ja auch. Aber das Gegenargument ist, dann nehmen wir eben Papiertüten, die in der Herstellung auch nicht ökologischer sind. Oder wir bestellen unseren Kram gleich im Internet und dann ist er auch 5-mal in Plastik verpackt. Und dazu kommt, für die Umwelt gibt es viel größere Probleme als diese Plastiktüten. Vor allem den Abrieb von Reifen. Dabei entsteht extrem viel Mikroplastik, das dann in Flüssen und Meeren landet. Und das andere große Problem sind diese dicken Plastikverpackungen wie Saft- oder Shampooflaschen, die sich gar nicht zersetzen. Und selbst das Bundesumweltministerium hat noch im Mai erklärt, die Plastiktüten, um die es jetzt geht, seien im Grunde Peanuts, weil sie nur 1% des gesamten Verpackungsmülls aus Kunststoff ausmachen. Allerdings sagt auch Ministerin Schulze selbst, die ist ja auch nicht blöd, dass die Plastiktüte nur der Anfang sein soll.
Wie machen das denn andere Länder? Vielleicht hilft ja mal der Blick auch über den Tellerrand. Plastikmüll ist ja schließlich ein globales Problem.
Ja, also man muss sagen, beim Tütenverbot sind vor allem einige afrikanische Länder schon viel weiter. Da gelten strenge Verbote und es drohen hohe Strafen. Aber zum Beispiel in diesen Ländern haben dann Straßenhändler wieder das Problem, dass es für die billigen Plastiktüten keine Alternativen gibt oder nur welche, die viel zu teuer sind. Und ausgerechnet in den USA, das ist das Land mit dem größten Verbrauch an Einwegplastiktüten, da gibt es gar keine Einschränkungen. Im Gegenteil, da haben einige Bundesstaaten schon Gesetze erlassen, die es verbieten, Plastiktüten oder auch Einweggeschirr zu verbieten.
Unsere Umweltministerin Schulze will genau das, Plastiktüten ganz verbieten, zumindest die normalen an der Kasse. Andere Tüten und anderes Plastik darf allerdings bleiben. Einzelheiten waren das zu diesem Thema von Matthias Wurms aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Valeska, sag mal, hast du bei dir in der Familie jemanden, bei dem du denkst, Mensch, was hatten der oder die für politische Ansichten?
Ja,
Ja, ich glaube, da ist meine Familie nicht anders als ganz viele Familien.
Valeska Riedl ist Familientherapeutin und sie hilft uns heute dabei, wie wir mit Menschen umgehen, die nicht ganz unsere politische Überzeugung teilen, die vielleicht eine extremere politische Überzeugung haben als wir. Kann ja sein, in Sachsen und in Brandenburg hat fast jeder Vierte die AfD gewählt. Vielleicht ist ja der Bruder, die Mutter oder der Opa derjenige, der mit den ganz anderen Ansichten. Wie schafft man es trotzdem, zusammen zu leben und klarzukommen? Ja, Valeska, Politik als Thema einfach vermeiden oder bewusst konfrontieren?
Ja, ich würde mal grundsätzlich sagen, alles, was wir vermeiden, das machen wir leider im Gegenteil erst recht richtig stark. Deshalb würde ich Vermeidung auf gar keinen Fall empfehlen.
Also ja. Bewusst ansprechen?
Ja, durchaus. Alles, was bewusst geschieht, ja, hat eine Chance, authentisch zu sein und hat auch eine Chance, dann zu wirken. Das bewusste Ansprechen bedeutet natürlich auch, dass ich mir selber erstmal vorher klar mache, Moment mal, was passiert denn da bei mir, wenn Onkel Willi solche Parolen sagt? Vermische ich hier, weil Onkel Willi schon immer irgendwie so ein komischer Typ war, oder ist es wirklich die Position, die politische, die er bezieht? Mhm. Ja, also, dass ich einfach klar weiß, was regt mich daran so auf? Mhm. Ja, das ist ein guter erster Schritt.
Und wenn mich daran aufregt, dass diese Person eben so starrsinnig in seinen Argumenten ist und sich nicht öffnet, sondern alles eben absolut abwatscht, was mache ich dann?
Vor allen Dingen überlegen, ob ich genauso starrsinnig sein möchte oder ob ich einen anderen Weg einschlage. Ja, wer gegen einen Drachen kämpft, muss aufpassen, nicht selber einer zu werden. Das ist zwar ein blöder Spruch, aber ich finde, der hat sehr viel Wahrheit.
Und sag mal, Onkel Willi projiziert eben dann sehr viel auf, weiß ich nicht, Fremdenfeindlichkeit. Und ich kann mit dieser Position einfach so, wie sie geäußert wird, überhaupt nichts anfangen. Aber es passiert immer wieder, dass man dann merkt, okay, diese Person ist einfach fremdenfeindlich. Das ist ja nicht zu lösen so einfach, oder?
Nein, das ist auf gar keinen Fall zu lösen. Eine günstige Art, mit so etwas umzugehen, würde ich mal sagen, ist Interesse. Also wenn ich entscheide, mit Onkel Willi überhaupt kein Wort mehr zu sprechen, ja, dann ist es eben so. Ich würde aber empfehlen, zumindest bevor ich so eine krasse Entscheidung treffe, weil das hat Folgen auf die ganze Familie, mal Fragen zu stellen. Ja, zu sagen, sag mal, Onkel Willi, mit dem, was du da von dir gibst, ich komme da nicht klar damit, aber irgendwie kannst du mir erklären, was du da eigentlich befürchtest? Was sind deine Ängste? Was treibt dich da an, dass du so extrem gegen bestimmte Leute aus bestimmten Regionen dieser Welt angehst?
Ja? Und wir sollten das machen, weil Familie eben zur Identität gehört. Und wenn wir gar nicht reden, dann haben wir das auch aufgegeben?
Ganz genau. Das wäre fatal. Es ist doch so, Familie betrachte ich als ein kleines System, quasi ein Mikrokosmos, ja, in dem etwas abläuft, was wir auch im großen System, im Makrokosmos, also in der Gesellschaft haben. Ja. In dem Moment, wo die verschiedenen Positionen, Parteien, Lager aufhören, miteinander zu sprechen, haben wir den Beginn von Eskalation. Ja. Ich sehe da eine große Gefahr. Und das ist eine herausfordernde Zeit. Wir haben viele, viele Chancen stecken da auch drin in dieser herausfordernden Zeit. Aber Tatsache ist, wir werden nichts von diesen Chancen nutzen können, wenn wir nicht im Diskurs bleiben, wenn wir es nicht schaffen, uns füreinander zu interessieren.
Man darf aber auch mal seine Meinung haben und sagen, bis hierhin und nicht weiter.
Na, absolut. Und das ist kein Widerspruch. Ich kann eine ganz klare Position beziehen, dem viel zitierten Onkel Willi gegenüber, kann ich ganz deutlich sagen, du, ich kann da in keiner Weise mit. Ich habe ein völlig anderes Menschenbild. Ich respektiere und achte Menschen. Was weiß ich was, ja, was ich da alles so zu meiner Position Onkel Willi ganz deutlich sage. Und gleichzeitig bist du mein Onkel. Und gleichzeitig bist du für mich als Mensch nicht irgendjemand, sondern du gehörst zu meiner Familie. Und deshalb bitte ich dich, erklär mir doch mal deine Welt. Wie kommt das? Was willst du damit erreichen?
Können wir einmal allen Onkel Willis an dieser Stelle sagen, dass es nicht um sie geht, sondern auch um alle anderen Menschen, die extreme Positionen haben?
Unbedingt, okay. Ja, Hilfe.
Dann haben wir wieder was geklärt und gelernt an dieser Stelle. Ganz lieben Dank, Familientherapeutin Valeska Riedl. Wir haben darüber gesprochen, wie man umgeht, wenn man nicht ganz politisch auf einer Wellenlänge ist.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Scheint ein bisschen, als ob Boris Johnson auf Wahlkampftour da ist. Hat gerade viele Besucher außerhalb von London, schüttelt Hände, spricht mit Menschen, kommt allerdings nicht immer gut an.
Please leave my town.
I will very soon.
Bitte verlassen Sie meine Stadt, sagt ihm da dieser Einwohner von West Yorkshire. Da war Boris Johnson gestern, um über Investitionen in die Polizei zu sprechen. Und diese Szene, die läuft unter dem Hashtag Please leave my town ganz schön viral momentan. Friedbert Meurers, unser Korrespondent in London. Friedbert, hat Boris Johnson überhaupt noch Sympathisanten?
Ich denke schon, dass er die noch hat. Es ist sozusagen das Risiko, wenn man als Politiker unter Menschen geht und schleppt einen Tross von Journalisten hinter sich her und dann passiert sowas, dass man dann aus der Stadt hinaus komplimentiert wird. Es gibt aber auch, wenn man sich die Bilder anschaut, Schulterklopfen für Boris Johnson. Einige sagen, bleib hart, zieh den Brexit durch. Boris Johnson spaltet einfach. Er beißt die Remainer weg, 21 in seiner eigenen Partei. Auch noch seinen eigenen Bruder jetzt, der als Staatssekretär hingeworfen hat. Aber die Brexiteers sehen ihn als ihre letzte Hoffnung, als die letzte Chance, dass die Konservativen das hinbekommen.
So, heute Abstimmung gewesen im House of Lords, im Oberhaus. Ergebnis ja zum Gesetz, das den No-Deal verhindern soll. Was bedeutet das genau?
Also, das Gesetz ist jetzt fast durch. Es fehlt jetzt nur noch am Montag der sogenannte Royal Assent, die königliche Zustimmung, die Unterschrift der Queen oder vielleicht auch der Stempel. Davon gehen alle aus, also ist das am Montag gesetzt. Und das bedeutet, zum 31. Oktober darf der Premierminister Großbritannien nicht ohne Vertrag aus der EU herausführen. Also, er darf einen Vertrag abschließen, den zur Abstimmung stellen im Unterhaus und dann die EU verlassen, aber die Chancen für einen Vertrag sind ja minimal. Also nicht aus der EU ohne Vertrag raus. Was sagt Boris Johnson? Die Konsequenz ist ja dann, wenn er das mit dem Vertrag mit der EU nicht schafft, dass er dann noch einmal den Brexit verschieben muss. Wird er ihn verschieben? Und das ist ja seine berühmte Antwort darauf. Da will er lieber tot im Graben liegen.
I'd rather be dead in a ditch. Really, it costs £1 billion a month. It achieves absolutely nothing. What on earth is the point of a further delay?
So, das Problem ist aber, dass per Gesetz er nicht zum 31. Oktober wahrscheinlich die EU verlassen kann. Und jetzt sucht man verzweifelt nach einer Lösung, vielleicht auf einem anderen Wege irgendwie doch Neuwahlen hinzubekommen oder irgendeinen anderen Joker aus dem
Ende. Na, er muss ja im Endeffekt jetzt ja auch mal seine Taktik ändern. Heute haben wir wieder gehört, die Opposition will Montag, wenn es nochmal zur Abstimmung über Neuwahlen zum 15. Oktober geht, ja auch irgendwie dagegen sein.
Emily Thornberry ist eine der führenden Labour-Figuren und sie sagt, wir misstrauen einfach Boris Johnson. Wir wollen sehen, dass er einen Antrag auf Verschiebung des Brexits anreicht. Verschiebung, Festklopfen mit der EU, dann will die Opposition Neuwahlen zustimmen.
Friedbert, ich muss mal ganz kurz, das ist ein verwirrendes Thema. Und mittlerweile weiß man gar nicht mehr so richtig, was man überhaupt glauben soll und wo es hingeht. Aber erklär mir doch mal bitte eine Sache. Der Austritt soll weiter nach hinten, nicht am 31. Oktober. Dann möchte doch das britische Parlament, dass man zu einem Vertrag kommt, der erträglich ist für die britische Seite. Die EU wird ja nie sagen, okay, mach mal einen neuen Vertrag, da könnt ihr mit allen euren Forderungen, die ihr da habt, auf der Insel durchkommen. Also das ist doch ein Prisoner's Dilemma, da geht's doch nicht weiter, oder?
Also wirklich schwer zu sehen, wie das weitergehen soll. Boris Johnson sagt ja, wenn ich nicht diese Drohung habe als Instrument, zu sagen, ich gehe aus der EU raus ohne Vertrag, dann habe ich doch kein Machtmittel gegenüber der EU. Also er beteuert ja immer wieder, ich will ja einen Vertrag, schraubt aber die Bedingungen natürlich wahnsinnig hoch, indem er diese Nordirland-Klausel komplett rausschmeißen will. Ich muss dir ehrlich sagen, ich weiß auch überhaupt nicht, wie man da jetzt eine Lösung finden will. Die EU gibt diese Nordirland-Klausel, den Backstop, nicht auf. Jetzt sagt das Parlament, am 31. Oktober kann man nicht ohne Vertrag rausgehen. Nehmen wir mal an, Boris Johnson verzichtet darauf, sich in den Graben zu legen und macht das mit der Verschiebung doch. Dann haben wir das Problem, am 31. Januar oder bis wann die Sache verschoben wird, gleich wieder. Das ist also in gewisser Weise, jetzt sage ich mal, sehe ich das mal aus der Perspektive von Boris Johnson, irgendwann muss das auch mal entschieden werden. Man kann es nicht ewig und drei Tage vor sich her schieben.
Friedbert Meurer, unser Korrespondent in London, mit Einschätzungen zu dem, was da gerade passiert in Sachen Brexit und im britischen Unterhaus und in der britischen Politik. Ganz lieben Dank.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn man sich politisch nicht korrekt ausdrückt, dann kann das Vorteile haben. Nicht, wenn man vor einem Polizisten steht und vermutlich auch nicht, wenn man in einen Parkplatz rein will, weil da kracht's dann in der Regel. Aber wenn man zum Beispiel Anhänger hat, die genauso denken wie man selbst. Wenn man zum Beispiel von Illegalen spricht und nicht von undokumentierten Zuwanderern, dann wirkt das auf seine Zuhörer, die genauso drauf sind wie man selbst, authentisch. Das haben US-Forscher aus Kalifornien jetzt in der groß angelegten Studie rausgefunden und wir fanden es so spannend, dass wir darüber sprechen müssen. Das machen wir mit Moritz Kirchner, Diplompsychologe, Doktor der Politikwissenschaften und Science Slammer. Grüß dich, Moritz.
Grüße, Tilo.
Was ist politisch unkorrekt reden genau? Was fällt da drunter?
Also es gibt nicht die einheitliche Definition, aber es sind zwei Elemente, die es ganz wesentlich ausmachen. Zum einen das, was man als gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit bezeichnet. Das ist nach Wilhelm Heidmeier, einem Soziologen aus Bielefeld, eine Ideologie der Ungleichwertigkeit. Das heißt, andere Menschen werden als ungleichwertig, vor allem aufgrund einer Gruppenzugehörigkeit gesehen. Und das zweite Kriterium ist alles, was dem Geist der Verfassung zuwiderläuft. Also alles, was dem Menschen seine Würde abspricht zum Beispiel. Und damit eben die Grenzen des Sagbaren, dessen, worauf wir uns als Gesellschaft geeinigt haben, überschreitet. Das ist das, was so als politisch unkorrekt zu kennzeichnen ist.
Und so ein Paradebeispiel wäre im Endeffekt, wenn jemand rechtsgesinntes Illegale sagt, ja?
Ja, gerade dann, wenn es tatsächlich falsch ist, ja, also wenn diese Leute nicht illegal sind und wenn er auch grundsätzlich alle Menschen, die aus ausländischer Herkunft sind, als illegal bezeichnet. Das wäre ein Paradebeispiel für eine unkorrekte Sprache.
Was wäre denn ein Beispiel für eine politisch unkorrekte Äußerung, die aus dem anderen Spektrum, zum Beispiel aus dem linken Spektrum kommt?
Also grundsätzlich gibt es diese Äußerungen deutlich mehr von rechts. Da gibt es auch zum Beispiel diese Plattform Politically Incorrect News, aber tatsächlich gibt es natürlich auch Beispiele von links. Ein Beispiel ist der Bundestagsabgeordnete der Linken Dieter Dehm, der einst den Bundesaußenminister Heiko Maas als NATO-Strichung bezeichnet hat. Ein anderes Beispiel für eine Äußerung, die politisch unkorrekt ist, ist sicherlich auch Andrea Nahles, die, nachdem eben die Bundestagswahl gesagt hat, ab morgen bekommt die Union in die Fresse. Auch das ist einfach deutlich außerhalb des Konsenses dessen, was man so sagen kann, aber es damit tatsächlich auch politisch unkorrekt.
Also Strichjunge oder Stricherjunge, klar, aber in die Fresse ist ja eigentlich nur beleidigend, oder? Das ist ja nicht mal politisch unkorrekt.
Naja, aber es ist insofern unkorrekt, als dass es eben eine Sprache ist, gerade wenn man eben noch innerhalb der Koalition war, bis dann die also auch vom Stil her so dermaßen sich von dem unterzeichnet, was man vorher gemacht hat und was ja in der Sprache eine Gewaltanwendung impliziert und damit eben auch unter unkorrekt fällt.
Ah, ja, okay. Moritz, lass mal zurückkommen zu dieser Studie aus den USA.
Ja,
die sagt eben, wer politisch unkorrekt redet, der kommt jetzt also gut an bei seinen Zuhörern, ja?
Das sagt sie so nicht. Also was diese Studie sagt, ist, wenn man konservativer ist und dann unkorrekt redet, also zum Beispiel eben von illegaler Einwanderung redet, dann kommt man gut an, weil man als authentisch wahrgenommen wird. Mal ein Beispiel. Wenn Trump eine Rede halten würde und sagen würde, das sind Menschen mit Migrationshintergrund, die aus humanitären Gründen in den USA kommen, würde ihn sein Publikum wahrscheinlich auspfeifen. Wenn er aber sein ganz übliches Programm abzieht, dann feiern sie ihn. Und ich glaube, es geht um Erwartungen. Es geht darum, dass Erwartungen erfüllt werden. Und das Problem ist, dass gerade diese politische Kultur so polarisiert sind, dass die politisch inkorrekte Sprache dort quasi der Normalfall ist. Und ich glaube, da liegt das Problem.
Und sagt die Studie denn auch darüber was aus, wer in Debatten besser abschneidet, also politisch korrekt gegen unkorrekt?
Naja, sie sagt auf jeden Fall aus, dass wenn jemand eben das Profil erfüllt, was von ihm erwartet wird, er als authentischer wahrgenommen wird und damit überzeugender ist. Aber es ist ja nicht der einzige Faktor, der wirkt. Also man muss auch glaubwürdig sein und muss eben auch für seine Sache eintreten. Und sie sagt ja aber auch, wenn zum Beispiel ein Liberaler, also das heißt ein Demokrat, so etwas sagen würde, würde der als kaltherzig wahrgenommen werden. Das heißt, es kommt schon auch darauf an, wo man selbst vor Ort ist, welchem politischen Lager man zugehört, ob tatsächlich die politische Korrektheit auch in dem Sinne wirklich einen Erfolg bringt.
Mhm. Was folgt denn deiner Meinung nach daraus? Wie umgehen mit politisch unkorrekter Sprache?
Aus meiner Sicht haben Liane Behnert und Frank Jeser 2015 in ihrem Buch genau das Richtige gesagt, man muss sich dieser Verschiebung der Grenzen des Sagbaren widersetzen. Das heißt zuallererst, was man eben auch sagt, was politisch unkorrekt ist und warum. Dann, dass man da wirklich mit Fakten und auch mit Werten gegenhält. Und eben, was sehr häufig passiert bei politisch unkorrekter Sprache, ist auch, dass Geschichten, vor allem Negativgeschichten erzählt werden, Ängste geschürt werden. Und da geht es wirklich so, mit Positivgeschichten gegenzuhalten. Gerade ist Fakten- und Werte basiert, das kann Habeck derzeit ziemlich gut. Und Humor und Ironie, das sind Strategien, die zum Beispiel Gysi gut verwendet.
Moritz?
Ja.
Dass du mir an einer Stelle gesagt hast, dass ich die Studie aus den USA falsch gedeutet habe, das würde ich nicht als politisch unkorrekt, aber durchaus als kaltherzige Äußerung deinerseits werten. Ist das okay?
Das ist okay. Ich habe auch nicht gesagt, dass du sie falsch gedeutet hast, sondern ich habe gesagt, dass du eine zu kurze Schlussfolgerung daraus gezogen hast.
Moritz, ich muss doch vereinfachen. Das ist doch Radio. Das versteht ja keiner mehr.
Ja, verstehe ich.
Ja. Moritz Kirchner, Diplompsychologe, Doktor der Politikwissenschaft und Science Slammer. Ganz lieben Dank fürs Gespräch.
Tilo, ich danke dir sehr herzlich, wünsche euch noch einen schönen Abend.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Bus- und Bahnfahren in den Städten, das muss besser werden. Deswegen verlangt der Deutsche Städtetag jetzt von Bund und Ländern auch ein Milliardenprogramm zum Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. 20 Milliarden in den nächsten 10 Jahren, das ist eine der Forderungen. In den nächsten 10 Jahren. Das war uns zu kurz. Wir wollen wissen, wie sieht eigentlich Fortbewegung in der Stadt in 50 Jahren aus? Deutschlandfunk Nova-Reporter Christian Schmidt hat den Blick in die kurz- und langfristige Zukunft gewagt und ist dabei erstmal auf dem Marktplatz gelandet.
Der Marktplatz in Ingolstadt. Eine Bühne ist aufgebaut. Auf der Bühne Digitalministerin Dorothee Bär, Verkehrsminister Andreas Scheuer und ein Flugtaxi.
Schaut ziemlich cool aus. Jetzt muss er nur noch fliegen.
Es geht langsam voran, aber es geht voran. Nachdem die Idee von Flugtaxis lange belächelt wurde, wird es mittlerweile konkret. Die Zukunft der Mobilität könnte hier in Ingolstadt auf dieser Bühne stehen. Ein Fluggerät von Airbus, das aussieht wie eine Mischung aus Hubschrauber und Drohne. Fliegen kann es noch nicht, aber die Vision, die ist da. Und Bundesverkehrsminister Scheuer kann es nicht schnell genug gehen mit solchen Erfindungen.
Wenn ich jetzt schon die einzelnen Berichte lese, ja, jetzt wird es in der Luft den Stau geben. Mein Gott, sind wir doch einmal glücklich und froh, dass deutsche Ingenieure hier in Bayern, hier in Deutschland Produkte entwickeln, die Zukunft sind.
Steht hier die Zukunft? Fliegen wir in 50 Jahren in Drohnen hin und her? Ja, sagt zum Beispiel Jasper aus Köln.
In 50 Jahren, man fliegt, ja. Möglicherweise mit irgendwelchen nachhaltigen Stoffen. Ich kann mir das selber nicht vorstellen. Ich bin leider nicht so der kreative Mensch, was sowas angeht. Aber ich würde schon sagen, dass es sowas wie fliegende Autos gibt, die dabei aber auch noch irgendwo ein bisschen umweltfreundlich sind.
Experten stimmen damit ein. Flugtaxis werden kommen. In Asien, den USA und in arabischen Staaten allerdings eher als in Deutschland, sagt Zukunftsforscher Peter Wippermann.
Berlin wird nicht so eine Gigacity sein in 20 oder 50 Jahren. Aber natürlich wird es Flugtaxis geben. Vor 4 Jahren haben wir uns noch amüsiert darüber, dass Amazon gesagt hat, wir nutzen Drohnen, um Pakete zu transportieren. Mittlerweile haben sowohl Google wie Amazon Fluglizenzen in den USA.
Und statt Paketen werden dann in Zukunft halt einfach Menschen transportiert. Überhaupt ist das Selberfahren in der Zukunft dann wohl eher Vergangenheit, sagt Wippermann. Das schon relativ bald.
Also man kann davon ausgehen, dass wir in etwa 10 bis 15 Jahren hauptsächlich autonom fahrende Fahrzeuge in der Stadt haben.
Dafür aber weniger.
Wir sehen jetzt ja schon, dass plötzlich eine Renaissance der Fahrräder stattfindet, dass plötzlich kleine Roller eingesetzt werden, also Mikromobilität sich entwickelt. Das wird weiter zunehmen. Die Stadt insgesamt wird immer weniger autogerecht sein.
Sagt der Experte, und das hofft auch Shanda, die ich getroffen habe.
Ich würde persönlich auch immer Fahrrad fahren, weil halt gesundheitlicher ist besser. Also für Menschen, glaube ich, die werden auf jeden Fall auf Fahrrad oder auf sowas nicht verzichten.
Halten wir fest, die Zukunft bietet uns Flugtaxis, selbstfahrende Autos und Roller. Eigentlich ja alles alte Erfindungen. Selbst Miniscooter gab es schon vor 100 Jahren. Und die sahen den heutigen E-Scootern erstaunlich ähnlich. In der Zukunft kommt halt eben noch intelligente Technik dazu, die die alte Technik komplett umkrempelt.
Das ist interessant, dass eigentlich die IT-Industrie in Richtung mobiles Fahren sehr viel weiter ist als die Automobilindustrie. Also das ist mit großer Wahrscheinlichkeit passiert, dass wir eben keine eigene Hardware haben im Mobilitätsbereich, sondern einfach sagen, wir möchten jetzt von A nach B. Und ein Dienstleister schickt die Hardware vorbei, in die wir einsteigen und fahren.
Welcome, Client. Please tell me where you want to go.
Ob uns dann ein autonomer Hubschrauber abholt, ein selbstfahrendes Auto oder womöglich ein selbstfahrender E-Scooter, das entscheidet dann die App je nach Situation und Zielpunkt. Oder auch der Geldbeutel. Und so wird es in 50 Jahren wohl die gespaltene Gesellschaft geben. Die einen fliegen Flugtaxi, die anderen gurken weiter auf dem E-Roller rum. Einen großen Vorteil hat das Sharing-Prinzip. Eigene Fahrzeuge soll in der Zukunft keiner mehr haben. Das bedeutet auch, dass weniger stillsteht und nervt und Platz wegnimmt, sagt Forscher Wippermann.
Das wird verschwinden, weil natürlich die Effizienz in der Mobilität darin besteht, dass die Dinge unterwegs sind und nicht irgendwo rumstehen.
Mehr Platz für schönere Dinge also. Sitzplätze statt Parkplätze. Sollte es in 50 Jahren noch Milchkaffee geben, werden wir den schön draußen im Sonnenschein genießen können. Ein paar Grad wärmer dürfte es ja in Zukunft leider sein.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.